Ist das Kunst oder kann das weg?
Hallo, herzlich willkommen zu Ist das Kunst oder kann das weg? Heute mit einer ganz spannenden Folge. Wir sitzen gerade im dritten Bezirk in einem Dojo. Wir waren ja schon öfters in Ateliers und so weiter, aber jetzt sitzen wir in einem Dojo für japanische Kampfkunst. Und heute bei uns ist die liebe Doris, die Doris Nachtelberger. Hallo Doris.
Hallo Jasmin.
Freut mich sehr, dass du da bist. Vielleicht magst du dich kurz vorstellen und also sagen, was du alles hier tust.
Ja, ich bin die Doris Nachtelberger, ein vielfältiges Wesen, Mensch. Mein ganzes Leben ist mit der Kampfkunst verbunden, nicht nur mit der japanischen, sondern auch mit der chinesischen Kampfkunst. Diese Leidenschaft für Kampfkunst, für den Weg der Kampfkunst, bringe ich auch in meine Arbeit ein, beziehungsweise arbeite ich mit Kampfkunst in einem therapeutischen und pädagogischen Setting, um Menschen zu helfen, ihren Lebenskampf in eine Lebenskunst umzuwandeln. Das ist meine Haupttätigkeit. In meiner Freizeit nehme ich dann das Schwert und übe mich selbst um eine ständige Weiterentwicklung anhand der Kampfkunst. Und das hat dann letztendlich diese Leidenschaft auch dazu geführt, dass ich jetzt in der Situation bin, seit gar nicht so langer Zeit, einen Verein für japanische Kampfkunst, konkret für Schwertkampfkunst, Jaido, Jaijutsu und auch Naginata-do, zu führen, was eine besonders große Aufgabe ist und mich hier sehr in die Verantwortung und Pflicht nimmt. Aber da ich das sowieso immer mache und gern mache, mache ich das jetzt halt auch. Und ich hoffe, gut, bis jetzt gab es
gutes Feedback.
Gutes Feedback soweit, ja.
Du hast gesagt, das hat dich immer begleitet. Wie kommt man zur japanischen Kampfkunst? Wenn du bist Österreicherin, oder?
Ja, Oberösterreicherin,
ja?
Um ganz genau zu sein. Ja, durch meine Mutter. Meine Mutter hat mich als Kind, wo ich in Steyr in Oberösterreich, in einer der drittgrößten Stadt in Oberösterreich gelebt habe, mal mitgenommen ins Karate, Gojo Ryu. Und das war damals sehr aufregend, weil ein echter Japaner, Ogawa-san, Sensei, nach Steyr gekommen ist, um dort seine Schule aufzumachen. Und damals gab es auch kein Kindertraining, sondern nur ein normales Training für alle sozusagen. Meine Mutter hat mich und meine Schwester damals auch einfach hingebracht. Wir haben damals zu dritt drei Frauen begonnen zu üben. Das war für mich, ich war damals 8 Jahre alt. Es war sehr komisch, wie die alle geschnauft und auch geschrien haben, also die Kampfschreie.
Ja.
Und also einerseits fand ich das als Kind irrsinnig seltsam und irgendwie auch schambehaftet, wenn es jetzt um die eigene Bewegung ging. Aber auf der anderen Seite war ich unglaublich fasziniert und fasziniert besonders, wenn ich vor dem Training unseren Sensei und seine spätere Frau, damals noch Schülerin, beobachtet habe, wie die auf sehr, sehr hohem Niveau durch den ganzen Turnsaal geschwebt sind, nach meinem Empfinden, und Partnerübungen gemacht haben. Das hat mich dermaßen gefesselt und ja fürs restliche Leben infiziert. Ja, genau. Und erst also das angefangen, das habe ich damals 2 Jahre gemacht, da musste ich leider aufhören. Dann habe ich versucht, in meiner Jugendzeit wieder zurückzufinden. Also in einer kleineren Stadt in Oberösterreich, habe dort negative Erfahrungen gemacht mit dem Trainer. Das war ein ganz anderes Kaliber. Auch das gibt es in der Kampfkunst. Missbräuchliche Verwendung von Macht und Gewalt. Und das hat aber überhaupt nicht gepasst und habe dann wieder aufgehört. Und letztendlich bin ich dann mit 20 dann auf die Shaolin-Kunst gestoßen. Das war wieder meine Mutter. Mich zu einem der ersten Shaolin-Mönche-Shows in Wien mitgeschleppt hat. Und ja, da bin ich wieder mitgeschwebt und geflogen mit den Mönchen auf der Bühne in meinem Inneren und war einfach wieder völlig erfasst. Und ja, kurze Zeit später hatte ich verschiedene Probleme. Immer wieder als junge Frau, also wir sprechen hier einfach von sexueller Belästigung und Übergriffigkeiten und das war damals bei mir schon einfach schon zu viel, sodass ich sehr wütend war, also wirklich sehr, sehr wütend und auch vor einem Waffengeschäft gelandet bin und damals irgendwie so die Intention hatte, jetzt kaufe ich mir eine Knarre und knall den nächsten Betroffenen ab. Und lustigerweise war neben diesem Waffengeschäft ein Plakat wieder, Schamlin-Mönche wieder in Wien. Und dann hat es wieder das Klick gemacht und ich habe mich erinnert, na, vielleicht gibt es noch einen anderen Weg.
Okay.
Es gab auch eine Telefonzelle in der Nähe mit einem Telefonbuch, wo ich nachgeschaut habe. Und es war tatsächlich eine einzige Kung-Fu-Schule in diesem Telefonbuch verzeichnet. Ich habe angerufen und habe gefragt, wann ich kommen kann. Und das war sofort, ich bin hingefahren, habe sofort ein Probetraining gemacht. Und der dortige Lehrer war sehr, sehr gut und hat mich da auch getestet, sage ich mal, auf vielfältige Art und Weise. Aber das Ergebnis dieser ersten Schnupperstunde in Kung-Fu war eine unglaubliche Energetisierung und Kraftfreisetzung. Und dann war der Weg schon entschieden für mich. Ja? Und da bin ich dann eigentlich 17 Jahre dabei geblieben und habe einfach wirklich sehr, sehr viel trainiert. Und dann,
okay, das war jetzt ja, aber Kung-Fu. Jetzt
Kung-Fu, genau.
Und du machst jetzt aber noch ganz viele andere Sachen auch.
Ja, naja, der Weg war dann so, dann kamen die Kinder, dann bin ich Mutter geworden und dann war das Kämpfen irgendwie ein bisschen komisch für mich, so, weil ich ja auch sehr viel Kumite, also richtig Kampf gemacht habe. Das hat für mich dann körperlich nicht mehr gepasst. Dann habe ich mich so den weichen inneren Kampfkünsten, Tai Chi, Qigong, zugewendet. Und dann nebenbei war ich ja auch berufstätig als Jugendrichterin, als solche.
So nebenbei.
Naja.
Das hört sich nach einer ordentlichen Aufgabe an.
Ja, das, ich erinnere mich zurück. Wir sollten eine pädagogische Zusatzausbildung haben. Und freie Wahl, das war im Gesetz so vorgeschrieben und ich bin dann durch Zufall über die damaligen Anfänge der KI von Google Manager auf eine Budo-Pädagogik-Ausbildung gestoßen in Deutschland und das hat mich interessiert und ich habe mir gedacht, ja wenn, dann das. Und so kam ich in das wieder zurück zur japanischen Richtung und wir hatten damals auch die Aufgabe, irgendeine japanische Kampfkunst zu praktizieren. Jetzt muss ich lachen, es war wieder meine Mutter.
Wir merken schon.
Ja, die mit der Bezirkszeitung Leopoldstadt zu mir kam, einem Artikel, wo über den Samurai im Gemeindebau, Erwin Steinhauser, und dann bin ich dort zu einem Probetraining gegangen und der Moment, ich bin jetzt emotional, weil er ist gestorben, vor kurzer Zeit. Ja, und ich wollte eigentlich gar nicht diese japanische Kampfkunst machen, weil ich ja im Kung-Fu verortet war. Es war eigentlich eine Kollegin in der Ausbildung, die mich mitgeschleppt hat. Und Erwin Steinhauser hat mir dann auf seine typische Art und Weise gleich sein großes scharfes Schwert in die Hand gegeben. Und ich habe mir nur gedacht, was spinnt er jetzt komplett? Was macht er jetzt? Ich hatte unglaublichen Respekt vor diesem Schwert und wusste natürlich schon den Hintergrund, warum er das macht, weil er mich locken wollte natürlich. Und hat ja auch funktioniert. Ja. Wobei es hat dann noch ungefähr 2 Jahre gedauert, bis ich mich tatsächlich dann für die japanische Schwertkampfkunst als Hauptkampfkunst entschieden habe, weil es mich dem Tai Chi das Tai Chi ist dann in den Hintergrund gerückt. Und das war dann auch die Zeit, wo ich mir diesen Dojo, in dem wir jetzt sitzen, eingerichtet habe, ursprünglich als rein privater Übungsraum gedacht, weil im Park mit dem Schwert üben ist zwar recht attraktiv für die Zuschauer, aber es ist dann doch auch nicht so gut, wenn man mit dem Schwert arbeitet und die Kinder laufen alle her und so. Das ist nicht so. Ja, also Dojo ist ja auch ein Schutz, steht ja auch nicht nur für den Weg der Übung oder Ort der Übung, sondern es soll auch ein Schutzraum sein und das ist einfach ein wesentliches Element in der japanischen Kampfkunst, im Unterschied zur chinesischen, dass es wirklich einen tatsächlichen Raum gibt, der einfach das Üben schützt und fördert, indem man sich der Übung komplett hingibt.
Ich finde, so fühlt sich jetzt gerade hier auch an. Also ich finde, da ist eine total angenehme Atmosphäre herinnen.
Ja, ich habe halt auch schon geübt. Ja, na, es ist, das ist halt jetzt, den gibt es den Dojo seit 2015. Da ist halt schon so viel geübt worden und neben dem Üben der Schwertkampfkunst, meiner eigenen Übung, findet hier jetzt eben auch schon seit 2016 Budo-Therapie statt oder Kampfkunst-Mentoring, wie ich es nenne, wo ich pädagogische, therapeutische Aspekte zusammenbringe. Im Einzelsetting arbeite ich da eben mit gewaltbetroffenen Menschen, die es geht im Wesentlichen von der Zielsetzung her um die Ressourcenstärkung, eine Wiedererrichtung der Würde, ein Empowerment. Und auf der funktionalen Seite geht es um das Erlernen von Stressregulation. Und ich nenne es konstruktive Konfrontationsschulung. Das ist das, was ich mir als Hauptkraft aus dem Schwerttraining mitgenommen habe, die Kunst der Konfrontation. Schwertkunst ist konfrontativ, ist offensiv. Ja. Und so wie wir jetzt in der Kampfkunst mit dem Schwert heutzutage üben, geht es ja nicht darum, jemanden anderen zu töten, so wie es früher war.
Gott sei Dank.
Ja, na, also das würde sich natürlich nicht rechtfertigen.
Das wenn ich das ein arger Verein.
Es wäre ein arger Verein. Tatsächlich gibt es natürlich sehr wohl Menschen genug auf der Welt, die einfach mit dem Schwert üben, um das zu machen. Und wir wissen ja auch, was mit Schwertern von terroristischem Kontext angerichtet wird. Das heißt, wenn man sich dafür entscheidet, eine Kampfkunst mit einem Instrument zu praktizieren, dem die Macht zu töten oder auch die Funktionalität zu töten immanent ist, dann muss man sich das schon sehr gut überlegen bzw. anschauen oder dem Ganzen einen Rahmen geben, der das Üben rechtfertigt und auf eine andere Ebene bringt. Ja. Mhm. Und so hat man früher schon wenn es jetzt um die Entstehungsgeschichte ging, als die ganze Samurai-Zeit war extrem blutig, und das Schwert hatte die Aufgabe zu töten, zu unterschiedlichen Zwecken. Man hat es gleichzeitig war diese kriegerische Kunst stets verbunden mit einer Heranbildung der Samurai in den sogenannten schönen Künsten, Bunburi-Udo. Da ging es um Poesie, um Kalligraphie, um Musik, weil die Wirkung der Kunst auf den Geist der Samurai einerseits den notwendigen Ausgleich geschafft hat, sich ein ruhiges, friedliches Herz zu bewahren, inmitten der ganzen Zerstörung, in der sie oft gelebt haben. Auf der anderen Seite ging es aber halt auch um diesen funktionalen oder die funktionale Notwendigkeit, dass jemand, der wie tatsächlich Mann gegen Mann auf diese Art und Weise kämpfen musste, besonderen mentalen Voraussetzungen oder Herausforderungen gegenüberstand. Das heißt, die mussten natürlich ihren Geist absolut kontrollieren können, um wirklich immer bereit zu sein und an die Situation, an den Kampf angepasst agieren zu können. Man sagt auch in der Schwertkampfkunst, der Geist soll nicht am Schwert kleben. Damit ist die Angstfreiheit gemeint, die Angstfreiheit vor dem Tod letztendlich. Das heißt, die Auseinandersetzung der Samurai mit dem potenziellen, jeden Moment eintretenden Tod war diese Meditation über den Tod und dieses im Angesicht des Todes jeden Tag zu leben. Gibt auch diesen Spruch, heute ist ein guter Tag zu sterben. Das war einfach so, weil es anders nicht gegangen wäre. Und nur sonst hätten sie nie diese Leistungen auch erbringen können. Und da muss man sehr aufpassen, wenn wir jetzt auch heute über Budo sprechen. Budo als, im Bu haben wir zwei Silben. Bu steht für Kampf oder auch manche Leute interpretieren es schon aufgrund des Kanjis, was ein gestopptes Schwert ist. Nicht Kampf, Do der Weg. Der Weg, den Kampf zu beenden. So ist eine Interpretation. Andere der Weg zu kämpfen, im Unterschied oder zu Bushido, der Weg des Kriegers zu kämpfen. Aber es geht, die Entwicklung war ja so, dass den Samurai dann nach der Reformation einfach das Tragen der Schwerter verboten worden ist. Das heißt, die ganzen Samurai, die es ja noch immer gab, waren quasi arbeitsbrotlos, also ihrer ursprünglichen kriegerischen Aufgabe durften sie nicht mehr nachkommen. Sie wurden ausschließlich zu Verwaltungsarbeiten herangezogen, hatten aber natürlich dieses Bedürfnis oder auch diese über die Generationen hinweg weiter gelebte Leidenschaft für oder Verbindung mit dem Schwert einfach. Ja? Schwert als Lebensinhalt, die Auseinandersetzung mit dem Schwert und Einsatz des Schwertes, um das weiter ausdrücken zu können, wurden damals dann, um es jetzt sehr simpel auszudrücken, sind einfach diese Kampfkunstschulen, diese Dojos entstanden, die einen Safe Space für die damaligen Samurai auch bieten sollten, die Kampfkunst weiter zu üben, sich durch die Kampfkunst ausdrücken zu können, ohne Schaden anzurichten. Mhm. Das heißt, man hat auch angefangen mit Holzschwertern zu üben und so hat sich das einfach langsam entwickelt.
Übt ihr auch mit Holzschwertern in eurem...
Auch, ja, wir verwenden in unserer Schule Holzschwerter, aber auch Schwerter aus Stahl. Wir verwenden auch scharfe Schwerter ab einem gewissen Übungsniveau, was ungefähr nach 6 bis 10 Jahren frühestens eintritt. Mhm. Das heißt, man fängt grundsätzlich mit einem ganz einfachen sogenannten Bokken an. Das ist ein japanisches Übungsschwert aus Holz. Diese Bocken sind von der Form einem Katana nachempfunden. Katana ist ja das japanische Schwert an sich. Da gibt es dann Schwertformen, genau. Da gibt es auch unterschiedliche Längen und so weiter. Und die Herstellung, die Schmiedekunst solcher Schwerter, richtigen Schwerter aus Tamagane-Stahl, die ist einfach sehr, sehr aufwendig und sehr. Die Handwerkskunst ist in Japan selbst fast ausgestorben. Ja. Also da gibt es kaum mehr Schmiede.
Da habe ich mal eine Doku drüber gesehen.
Ja, ja.
Unglaublich arg. Mhm. 100.000 Mal gefaltet wird dieses
mindestens,
Ding.
Mindestens, ja, ich merke mir das
nicht. Wieder geschliffen,
ja.
Ja.
Aber das ist einfach so, ich kann dir dann auch gerne zeigen, wir haben ja hier eine Original-Nachbildung, also Nachbildung, es ist kein antikes Schwert, aber es ist nach genauer Vorlage von einem alten Schwert aus einer, ich sag mal, Vorperiode, also ein längeres Schwert noch, mit einer, nimmst du das mal in die Hand, das ist mal so, ja. Das Gewicht fühlen kannst.
Ganz schön schwer.
Genau, das heißt, die früheren Schwerter.
Also für mich wäre das schon eine Übung, sagen wir so.
Es ist eine Übung, auch für mich.
Wie ein Handeltraining.
Ja,
einfach
ja,
das Schwert ein paar Mal in die Höhe heben.
Genau. Und dieses Schwert mit dieser Länge war quasi konzipiert für das Schlachtfeld. Das heißt, es ging um größere Überwindung größere Distanzen vom Schwert zum Fußkämpfer umgekehrt. Und Achtung, das ist jetzt scharf. Mhm. Wenn du jetzt so ein Schwert bewusst fest in die Hand nimmst, mach mal,
ja.
Rechte Hand ist oben, festhalten und nicht in Richtung
neben
der Person.
Ja, wir wollen, dass der Dominik weiterhin
wenn du dich jetzt mal aufrichtest,
ja, Podcast aufnehmen kann.
Ja, ja. Brauchst nicht aufstehen, nur es geht um die Stabilisierung der Wirbelsäule. Ja.
Also man muss das quasi ausgleichen sozusagen.
Genau, das heißt, es ist, wenn du so ein Schwert mit dieser Dimension bewegen willst, präzise, musst du sehr, sehr viel Körperarbeit auch leisten, um das Gewicht und die Bewegung auszugleichen bzw. zu steuern. Und ja, wenn du dir jetzt überlegst, dass ich sage immer so, das Schwert an sich ist neutral. Es kommt immer auf den Menschen drauf an, der es hält und zu welchen Zwecken es benutzt wird.
Mhm. Also ich verstehe schon die Faszination, es schaut erstmal toll aus. Ja?
Ja, es ist auch cool.
Also es hat alles eine sehr faszinierende Ästhetik. Also das ist sicher ein wichtiger Punkt, auch glaube ich, über die Faszination von dem Ganzen. Ja? Also dass man sagt...
Die Schönheit der Bewegung, ja.
Die Schönheit der Bewegung, das Ganze Fernöstliche hat natürlich auch für uns hier, sage ich jetzt mal, was ein bisschen sehr Besonderes, sehr Exotisches.
Ein Schwertschnitt, ja.
Ja.
Der Basisschwertschnitt geht von oben nach unten. Ich demonstriere das jetzt einfach, weil ich ein Schwert hier habe. Und das Wesentliche, das wichtigste Moment bei dem Schwert ist Kisaki. Kisaki ist die Spitze. Das hat auch einen hohen symbolischen Wert in Japan. Hängt mit Legenden um die Entstehung von Japan zusammen. Es ist was Heiliges. Ja? Mhm. Und man sagt, dass man mit dem Schwert Energie von Himmel und Erde verbindet. Ja? Wenn ich jetzt eine gerade Bewegung nach vorne mache, ja, siehst du, dass ich zuerst die Spitze, ja, in einer Verlängerung der Wirbelsäule nach oben in eine Vertikale bringe, bevor ich die Spitze nach unten führe und den Schnitt ausführe. Und eine Übungsanweisung, eine alte, traditionelle ist auch, stell dir vor, das Schwert ist ein Pinsel. Ja? Du tauchst mit der Spitze ein in die Himmelsenergie und führst einen geraden Strich nach unten. Das heißt, die Verbindung kampfbezogener Technik, gerade in der Schwertkunst, mit philosophischen oder künstlerischen Ebenen, das ist eine ganz starke Verquickung.
Ja.
Und Leute, die das Wenn man einsteigt in so eine Kampfkunst, da gibt es viele Motivationen. Es ist cool, es ist irgendwie exotisch, es tut mir gut, ich mache was für meine Gesundheit, ich bin wie die Ninjas im Fernsehen, was auch immer, ja. Aber das ist quasi dieses Anfangsfeuer, ja. Und letztendlich merkt man dann aber sehr schnell, wenn man zumindest bei uns trainiert, dass man sich sehr anstrengen muss, ja. Und es geht um das Bemühen. Es geht um das, ich nenne es auch das eifrige Bemühen. Das heißt, es geht nicht darum, dass ich irgendwelche Leistungsergebnisse bringe, sondern dass ich mich nach meinem individuellen Vermögen maximal bemühe. Und in diesem Bemühen einen Prozess ermögliche, der mich auf allen Ebenen weiterentwickelt. Die Weiterentwicklung ist eine Entwicklung hin zur Harmonie, zur Einheit von Körper, Geist und Seele, wenn wir von Seele auch sprechen wollen. Gibt den Begriff Kiken Taishi, dass man, und ich glaube, das ist auch eine große Parallele zur Kunstausübung insgesamt, dieses Streben nach Harmonie, nach Perfektion im Handwerk, aber nicht nur im Handwerk der äußeren Form, sondern in der Beseelung der Handwerkskunst und dann letztendlich auch die Freiheit von einer Form und in einem künstlerischen Ausdruck, der sich an keine Grenzen oder keine Rahmenbedingungen mehr hält. Ja? Und es gibt auch in der Übungsmethode oder am Entwicklungsweg eines Kampfkünstlers, im Japanischen sprechen wir von den Stufen Shuhari. Man lernt, wenn wir jetzt in der Kampfkunst zum Beispiel, wir lernen sogenannte Formen, Kata, das sind festgelegte Bewegungsabläufe, die unterschiedlichste Kampfszenarien darstellen. Kampf gegen XY aus der und der Richtung, von oben bis unten, wie auch immer. Ja,
Ja, also für mich ist das so ein bisschen wie, sage ich jetzt mal, Tanzschritte, die man lernt, oder? So Bewegungsabläufe
eine
quasi.
Choreografie. Wir
Eine
können es
Choreografie, so meine ich,
eine
genau.
Choreografie mit Intention, mit dieser Intention des Kampf, einer Kampfsequenz. Und bei Kampf, wenn wir vom Kampf sprechen, natürlich gibt es da sehr viele Parallelen zum Tanz, aber Kampf ist wirklich immer sehr klar die Energie von Yin und Yang im ständigen Wechsel. Angriff, Verteidigung. Angriff, Yang, Energie, vorwärtsdrängend, offensiv, Yin, Moment der Sammlung, zurückweichen, einatmen und wieder neuer Angriff. Tanz kann wesentlich vielfältiger sein, ja. Das heißt, wenn wir jetzt von Kampfkunst sprechen, haben wir da wirklich eine vom Erlernen der Kampfkunst ganz strikte Form. Die Entwicklung, der Übungsprozess findet innerhalb dieser ganz strikten Form statt. Das heißt, die Form bietet den Rahmen, die Stütze, die Struktur, anhand derer ich Haltung, Atmung, Fokus etc. 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 entwickeln kann. Zuerst lerne ich nur diese äußeren Abläufe, die Choreografie, ja? Dann belebe ich das. Ich bringe die Atmung ein. Ich bringe die Intention ein, ja? Das heißt, das Besondere jetzt bei Jajutsu oder Jado ist eben, dass wir ja, da wir ja mit Schwertern arbeiten, wir gegen sogenannte Kasutake, gegen unsichtbare Gegner kämpfen. Das heißt, wir stellen uns unsere Gegner nur vor, was eine hohe psychische Anforderung ist, weil ich muss mir sozusagen meinen Fokuspunkt immer vorstellen, ja, der auch wechselt. Also das heißt, es ist ein zusätzliches Erfordernis, das ich selber kreieren muss, um die Form lebendig zu entwickeln. Und die letzte Stufe ist sozusagen, dass man nach der Belebung die Form verlässt. Das ist letztendlich die freie Anpassungsfähigkeit im Kampf, wenn wir jetzt von Kampfkunst sprechen.
Aber wie kommen wir da zu dem, was du vorher gesagt hast, nämlich quasi der persönliche Ausdruck, wenn du sagst, es folgt alles einer strengen Form, eigentlich sehr genau. Wie kann ich mich da aber persönlich sozusagen einbringen, entfalten, ausdrücken?
Indem du deine Präsenz, die dir als Mensch gegeben ist, hundertprozentig ausfüllst, dass du das schaffst. Das heißt, wenn wir von Entfaltung im Rahmen von Kampfkunst sprechen, geht es immer um die Harmonie deiner selbst und dass du die hundertprozentig zum Ausdruck bringen kannst, nach außen hin. Das heißt, ich behalte es nicht, wie jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt den Vergleich mit Yoga hernehme, wo ich ja auch jetzt von den körperlichen und auch geistigen Komponenten her ganzheitliche Harmonie entwickle, auch Kraft entwickle, auch meinen Geist kehre. Das sind ganz viele Komponenten drinnen. Was im Yoga nicht stattfindet, im Unterschied zur Kampfkunst, ich bringe das nicht nach außen, ich bringe das nicht in die Konfrontation. Und das ist der wesentliche Punkt, der Kampfkunst auch so spannend macht, sowohl jetzt auch in einem therapeutischen Kontext als auch für die eigene Entwicklung. Ich muss es nach außen bringen. Das heißt, wenn wir jetzt von Schwertkampf sprechen, das Schwert als Instrument ist für mich, ich nenne es immer eine Brücke zur Außenwelt. Mhm. Das heißt, es kann, und eine Brücke, die einerseits hilft, wenn ich mir jetzt zum Beispiel schwer tue, meine Kraft zu zeigen, Fokus zu entwickeln, einfach wirklich die Kraft von innen an meine Außengrenzen des Körpers und darüber hinaus zu entwickeln, zielgerichtet dort, wie ich sie haben will. Es geht um Empowerment, es geht um die hundertprozentige Selbstermächtigung. Es geht um die Fähigkeit, voll da zu sein, voll anpassungsfähig zu sein, cool zu bleiben dabei, was auch immer. Es geht um diese Fähigkeiten, es geht um eine Entfaltung der Fähigkeiten. Ja? Mhm. Also es geht jetzt nicht um Beliebigkeit. Es geht, und wenn ich es jetzt mit Kunst vergleiche, es geht um Kunstfertigkeit. Mhm. Es geht um Kunstfertigkeit, Selbstausdruck im Sinne von, dass ich mich voll und ganz ausdrücken kann, indem ich einfach auch hundertprozentige Selbstkontrolle als mögliche Form des Ausdrucks. Ja, Präzision, Perfektion. Meine Energie, meine Lebensenergie, die hier immer in Bewegung ist, mit meiner geistigen Intention und meiner körperlichen Verfasstheit in Einklang zu bringen. Hohe Kunstfertigkeit. Das Erreichen einer Form von Selbstkontrolle, unabhängig davon, was im Außen ist. Und dass ich mich auch anpassen kann. Das heißt, dass ich selber darüber bestimme, wie ich auf die Außenwelt reagiere auch.
Das hört sich irgendwie nach ganz viel mentalen Training an.
Jedenfalls, ja. Wobei gleichzeitig Körper, also ich könnte nicht sagen, das eine ist stärker als das andere, weil es geht zusammen. Ja? Weil ich kann einen super tollen großen Geist, aber wenn der Körper einfach sich nicht bewegen kann und nicht stabilisieren kann, kann ich sich den Geist nicht ausdrücken. Ja.
Ja.
Und wenn ich auf der anderen Seite einen super trainierten Körper, aber mich mental nicht unter Kontrolle habe oder emotional, dann geht das auch nicht, ja. Ja. Und es ist bei der Schwertkunst zum Beispiel, wenn es jetzt um Schnitte geht, wir machen zum Beispiel auch Schnitttests an in Wasser getränkten, eingerollten Reisstrommatten, wo man sozusagen die Genauigkeit der Schnitttechnik prüfen kann, weil nur wenn der Schnitt vom Winkel her und von der Kraftübertragung her hundertprozentig stimmt, geht das Schwert durch, sonst bleibst du stecken. Ja. Ja. Und genau, das heißt, ich muss Körper und Geist zusammenbringen. Der Körper ist unser Haus. Das ist unser, machen wir ihn zum Tempel, damit der Geist, was unsere stärkste Kraft ist, darin sich voll ausdrücken kann. Und wenn ich jetzt an den Verein denke, die Menschen, die zu uns kommen, haben vor allem genau dieses Problem, dass sie den Körper als doch eigentlich den wichtigsten Bezugspunkt für den Geist einfach nicht mehr so andocken können, nicht spüren können oder keine Ahnung haben eigentlich, was da alles drinnen steckt und wie wichtig das ist. Ja.
Was sind das eigentlich so für Leute, die zu euch kommen?
Ganz verschiedene. Also wirklich, da haben wir doch eigentlich alles.
Also mein Bruder, der Dominik, ist einmal dabei.
Ja, das ist so einer aus der Sparte IT-Menschen. Da haben wir viele. Ja, weil möglicherweise deshalb, weil diese Kampfkunst sehr schwierig und sehr kompliziert ist und auch sehr viel für die Logik beinhaltet und insofern interessant ist. Ja. Kommen tatsächlich viele Leute, die im IT-Bereich tätig sind, zu uns und natürlich auch, weil die alle auch Ausgleich brauchen von vielen Sitzen und so vor dem Computer. Mhm. Also das ist eine große Zielgruppe. Dann haben wir die Zielgruppe wie heißt das nochmal, diese Anime, Cosplay, diese Welt, ja? Das sind dann eben die Jüngeren, die einfach über diese japanische Kunstformen einen Zugang zu Japan hat und eben auch zur Kampfkunst und auch Schwert, weil das in diesen ganzen Geschichten halt auch immer vorkommt. Ja?
Und du hast vorher noch gesagt, dass es eben auch mit Verarbeitung von irgendwelchen Traumata, die man hat.
Genau, das heißt, ich habe...
Das wäre wahrscheinlich auch ein Bereich, oder?
Ich kann nur sagen, in meiner buddhotherapeutischen Arbeit, wo ich mit schwer traumatisierten Menschen arbeite, primär Frauen, sehr viele von sexueller Gewalt und Missbrauch betroffen, habe ich die Erfahrung gemacht, dass neben vielen anderen Kampfkunstübungen, die ich da verwende, aus anderen Bereichen, das Schwert eine ganz besondere Wirkung hat. Dazu muss man einfach verstehen, welche Wirkung Gewalt auf einen Menschen hat, ein Gewalterlebnis. Ja? Mhm. Menschen, wir sprechen von Menschengewalt. Am schlimmsten noch innerhalb von Beziehungen. Am allerschlimmsten noch innerhalb von Beziehungen von Menschen, die eigentlich zum Schutze da sein sollten. Ja? Mhm. Also all diese Geschichten sind sehr, sehr schwierig und haben zur Folge, dass die, ich sage mal, die Lebenskraft, die Lebensenergie, der Lebensausdruck, der Selbstausdruck bei diesen Menschen komplett zurückgedrängt wird. Weil nicht nur jetzt aufgrund der körperlichen Gewalt, der tatsächlichen äußeren Zerstörung, die psychische Komponente ist hier noch viel, viel zerstörerischer in Wahrheit, weil welche Botschaft wird mit Gewalt vermittelt? Du darfst nicht leben, du darfst nicht so leben, wie du bist, etc. etc. Das heißt, es ist eine komplett, es ist eine ganz starke Botschaft, Verbindung dann mit Wiederholung, mit körperlicher Gewalt, sexueller Gewalt, Machtausübung ohne Ende, Grenzverletzung bis in den Körper hinein. Das sind das verbunden mit ganz vielen Informationen für das Gehirn mit dem Inhalt, du darfst nicht sein, du darfst nicht leben. Ja? Das selbst, wenn man sehr bewusst ist, ja, sind diese Einwirkungen, diese gewaltvollen so intensiv, ja, und dass da Spuren bleiben. Ja? Spuren, die einfach dann vor allem die Folge haben, wir können jetzt reden von der Entwicklung von Depressionen, von Angststörungen, von Borderline, was auch immer. Ja? Aber jetzt von der energetischen Ebene betrachtet, die Lebenskraft wird zurückgedrängt. Ja? Das heißt, diese Menschen haben vor allem ganz große Schwierigkeiten, sich selbst zu behaupten, für sich selbst einzustehen, sich selbst zu vertrauen. Mhm.
Und du hast gesagt, das Schwert ist eine besonders gute
Brücke.
Okay.
Für diese Menschen.
Ja, warum gerade das
warum?
Schwert?
Weil, wenn du jetzt auch an das Körperliche zurückgedrängt sind, dir vorstellst, ja, was ich hier auch über die Haltungen und wie über alles, über die Form der Atmung, ja, es verändert wirklich sehr.
Ich kann es mir schon ein bisschen vorstellen, allein dadurch, dass ich jetzt ein paar Sekunden das gehalten habe.
Darum habe ich es dir gegeben.
Es ist ein mächtiges Schwert.
Genau.
Es ist Macht. Schwer. Du musst total gerade stehen und das kraftvoll halten, dass du es überhaupt halten kannst.
Jetzt haben wir hier ein kleineres Schwert, ist in meiner Hand, ein Bocken. Das ist natürlich viel leichter. Kannst du das auch in die Hand nehmen. Ja. Aber was der Punkt ist, der ganz entscheidende Punkt, wir nehmen etwas in die Hand. Wir schaffen Bezug, nehmen Kontakt auf. Ja? Das Schwierigste ist für Menschen mit Gewalterfahrung, wieder Vertrauen zu sich selbst und in Kontakt mit anderen Menschen und anderen Menschen wieder zu vertrauen, in Kontakt gehen. Daher Brücke. Wenn wir jetzt hier ein bisschen spielen miteinander mit den Schwertern.
Verstehe, ja.
Wir haben jetzt Kontakt, verstehst du? Aber wir haben auch Abstand. Und das ist genau das, was diese Menschen brauchen in ihrem Heilungsprozess. Sie brauchen eine Stütze, um wieder rauszukommen. Was sehen wir noch? Es ist zentriert. Wir halten ein Schwert mit beiden Händen. Das heißt, das hat eine spezielle, wir machen Bewegungen, die eine Verbindung von beiden Gehirnhälften zur Folge hat, die sozusagen auch wirklich auch im ganzen organischen System des Körpers konkrete zentrierende, erdende Auswirkungen hat. Ich kann mich verteidigen. Ich kann dich auf Abstand halten. Ich kann mit dir in Kontakt gehen. Aber ich kann dich auch auf Abstand halten. Ja? Das heißt, du hast das Wort Macht erwähnt, das ist ganz wesentlich. Gewalttraumata ist das Erlebnis von Ohnmacht. Ohnmacht in Verbindung mit Todesgefahr. Und einem Menschen, der durch sowas wirklich verletzt und geprägt wurde, dann in einem therapeutischen Prozess einfach mal etwas in die Hand zu geben, was einfach die faktische Möglichkeit beinhaltet, jemanden auf Abstand zu halten. Ja, ich brauche nur jetzt, wenn ich das jetzt nur so zu dir, ja, siehst du, ich halte das Holzschwert jetzt in deine Richtung und du gehst sofort reflexmäßig zurück.
Ja.
Obwohl du weißt, dass ich dich niemals angreifen würde. Aber es ist ein Instinkt. Genauso wie wir sozusagen diesen Instinkt haben, in deinem Fall Flucht, es kommt was Bedrohliches auf uns zu, haben wir auch den Instinkt zu kämpfen. Und ein Mensch, der Gewalt erlebt hat, ja, konnte diesen, er konnte weder flüchten, konnte nicht kämpfen, ja, wenn er Übermacht da war. Und wenn ich jetzt durch ein Instrument wie ein Schwert, was ein zutiefst archaisches Kampfwerkzeug ist, kann ich das andocken. Das ist so tief drinnen in den Menschen, ja. Auch wenn jemand keine Ahnung hat, das macht was, der Satz, ein Schwert macht was mit mir, das höre ich sehr oft, ja. Das heißt auch, wenn ich jetzt die unterschiedlichsten Sachen übe mit den Menschen, wo es immer um Strukturarbeit geht, Haltung, die Atmung wieder, die Haltung aufrichten, die Atmung zu vertiefen, um wieder die Kraft anzudocken. Jetzt von der mentalen Ebene her ist der Moment, wo ich ihnen ein Schwert in die Hand gebe, wo sie sich dann auch plötzlich wieder gut fühlen im Sinne, weil sie Macht in die Hand bekommen, können sie ihre Ohnmacht ausgleichen und sie fühlen sich stark. Sie fühlen sich einfach stark. Und das ist das Erlebnis von sich wieder stark fühlen, aufgerichtet. Das ist ein ganz wichtiger Kontrapunkt, ein Kontraerlebnis für einen Menschen, der Gewalt erfahren hat, wo er Opfer war und nicht auskonnte. Und es geht ja darum, aus der Opferrolle wieder rauszukommen. Ja? Und es braucht Kontrasterfahrung. Das heißt, ein Schwert in die Hand zu nehmen für jemanden, der so Gewalt erfahren hat, das ist eine ganz tiefe Kontrasterfahrung. Ja? Und im therapeutischen Kontext ist es natürlich aber alles ganz langsam. Wir machen das bewusst. Ja? Menschen, die Gewalt erfahren haben, in einem schnellen Kampf-, Kunst-, Kickbox-Kontext, werden komplett überfordert, kann zu Retraumatisierung führen, weil einfach Kämpfen an sich, Nahkampf auch, also richtiges Kämpfen, Selbstverteidigung triggert natürlich total an, weil die einfach, weil es um die körperliche Gewaltausübung selbst auch in einem Übungskontext geht. Ja? Das heißt, Kampfkunst therapeutisch oder aber Kampfkunst, wie wir sie auch im Verein ausüben, wir nennen es auch kampflose Kampfkunst, weil wir ja primär alleine, wir üben in einer Gemeinschaft, aber primär im Kontext von Ich und das Schwert. Ja? Wir haben auch Partnerübungen, ja, aber das ist jetzt, sage ich mal, nur zum Sichtbarmachen von weiteren Komponenten oder vertiefendes Verständnis der Technik und so weiter. Und auf hohem Niveau kann man dann sich auch spielen damit. Aber grundsätzlich geht es um die Auseinandersetzung mit dem Schwert innerhalb der Form. Ja? Und das bietet natürlich auch Menschen, die, wenn wir jetzt wieder von Zielgruppen sprechen, die ein erhöhtes Stresslevel haben, aus unterschiedlichen Gründen. Es muss ja gar nicht Gewalterfahrung sein. Es kann einfach auch nur völlige sonstige Überforderung der Grund sein. Gibt es die Möglichkeit, langsam, wir üben langsam. Ja? Auch wenn es später um explosive Technik geht, bis man dorthin kommt, langsam. Und auch wenn man explosive Technik kann, immer im Kontext von einer langsamen Sammlung. Das heißt, es ist insgesamt eine ruhige Kampfkunst. Im Unterschied zu MMA-Kampfsport, ne? Wo es anders zugeht. Ja? Das heißt, die mentale Komponente und die Beruhigung des Geistes ist ganz, ganz wichtig. Und wenn wir jetzt von Rechtfertigung und Motivation mit dem Schwert zu arbeiten sprechen, wir haben uns halt im Verein auch so zum Ziel gesetzt, wir nennen es auch noch von Erwin Steinhauser Sensei geprägt, Chishin Ken, das heilsame Schwert. Wir nützen einfach unsere Kampfkunst und die Arbeit mit dem Schwert, um in Harmonie zu kommen. Ja? Was aber nicht zu verwechseln ist mit Schlappheit.
Ja.
Mit Schlappheit und mit Peace ohne Kraft. Ja? Man sagt auch,
es ist quasi ein aktiver...
Es geht schon um Kraft.
Ein aktiver Zustand. Ja?
Man kann auch sagen, nur jemand, der kämpfen kann, kann sich auch für den Frieden entscheiden. Wenn ich nicht kämpfen kann, bin ich gezwungenermaßen immer friedfertig, aber auch schnell das Opfer. Das heißt, das Üben der Kampfkunst soll schon stark machen und kampfbereit, aber die Intention, mit der wir üben, ist einfach auf einer anderen Ebene, ja? Weil wir nicht jetzt jemanden umbringen wollen, natürlich. Ja? Es geht einfach um die Meisterung unserer selbst.
Was mich jetzt noch stark interessieren wird, ist deine Rolle als Frau in einem Kampfsportwelt. Bist du da eine Exotin oder sind da mittlerweile ganz viele Frauen unterwegs?
Na, das sicher nicht. Es gibt viele Frauen, die Kampfkunst ausüben, ja, aber ich würde mal sagen, jetzt im Verein, jetzt in einer Führungsrolle, bin ich sicher in der japanischen Kampfkunst noch dazu eine Exotin. Fällt mir jetzt keine andere ein.
Ja.
Das ist natürlich auch hier eine männerdominierte Sache lange gewesen. Wenn wir jetzt von den Samurai sprechen oder den japanischen Kampfkunsttraditionen, die ja aus dieser Samurai-Kriegerkaste entstanden sind. Natürlich gab es in der kriegerischen Zeit ganz viele weibliche Kriegerinnen auch. Es gab da, man hat zum Beispiel auf einem Schlachtfeld, mir fällt der japanische Name nicht ein, ich glaube Sekigahara oder so ähnlich, hat man zum Beispiel durch Grabungen festgestellt, dass 30% der dort gefundenen Leichen weibliche waren. Ja?
Okay.
30%. Aber diese Frauen, die auch sehr gute Kriegerinnen waren, hatten nicht den Status eines, nicht die Rechte des Samurais.
Okay. Ja? Finde ich ein sehr spannendes Thema, weil ich habe auch ein Bild gemalt von einer weiblichen Samurai inspiriert, die eben auch ein Katana hat. Und das habe ich Tomoe benannt nach einer Legende von einer Kriegerin aus dem, ich müsste jetzt wirklich nachschauen, 13. Jahrhundert oder irgend sowas, wo es angeblich eben einige weibliche Kriegerinnen da gab. Und das finde ich sehr spannend.
Gab sehr viele, aber wie gesagt, sie hat natürlich nicht den Status und wie in vielen anderen Bereichen, Ländern, Kulturen auch, die Sichtbarkeit der Frau war nicht erwünscht, ja, in dem Kontext. Und jetzt, wenn es jetzt um die heutige Zeit geht, und ich mache jetzt auch seit über 30 Jahren Kampfkunst in verschiedenen Ecken, Frauen gibt es schon, aber auch jetzt, wenn ich jetzt denke, die 17 Jahre, in denen ich Kung Fu trainiert habe, ich war da doch meistens die einzige Frau. Ja? Und jetzt ist es vielleicht, ich glaube jetzt, in der jetzigen Zeit, in den letzten 10, 15 Jahren hat sich da auch vieles geändert, aber und es gibt auch eben sehr, ich kenne in den USA einige sehr, sehr starke Kampfkünstlerinnen, die auch Schulen führen und so, aber es ist jetzt, ja, also da ist Luft nach oben hin. Also nein, das ist unbedingt etwas, was es für mich persönlich zum Beispiel jetzt auch im Verein ein wirkliches Entwicklungsziel ist, da wirklich viele Frauen reinzubringen, weil es einfach für Frauen wirklich super gut ist. Und,
genau, kann ich mir vorstellen, weil alle Punkte, die du angesprochen hast, wären besonders für Frauen wichtig.
Ja, weil es eben wirklich um diesen Ausdruck nach außen hin geht und das ist einfach eine kollektive Folge von patriarchalischer Unterdrückung über viele Zeit, dass Frauen einfach tendenziell sich nicht so ausdrücken, nicht voll ausdrücken dürfen. Und wenn sie es tun, werden sie einfach als irgendwas hingestellt. Ist einfach immer noch so. Und das Schlimme ist jetzt gerade, ist ein bisschen so retro. Ja, so das ist, was ich jetzt auch, was mir meine Tochter, die jetzt 20 ist, so erzählt, denke ich mir, boah, ich dachte, das ist schon vorbei gewesen. Ja? Also es ist eine schwierige Zeit. Also das Thema ist leider noch immer brandaktuell. Und insofern, das ist... wenn ich jetzt auch zurückdenke an jetzt meinen verstorbenen Sensei, der ja auch seine spezielle Beziehungen zu Frauen hatte, wo ich sehr oft in Konflikt mit ihm geraten bin, alte Generation, sage ich mal. Aber der Umstand sozusagen, dass er mich quasi als Nachfolgerin letztendlich aufgebaut und zugelassen hat, obwohl ich eine Frau bin, unter Anführungszeichen, wird mir eigentlich erst jetzt in der großen Tragweite bewusst, jetzt, wo ich in dieser Rolle bin. Und das ist etwas, was mich jetzt auch motiviert, die Verantwortung zu übernehmen.
Ja, cool.
Weil es ist ja nicht immer leicht und lustig, nicht immer. Aber es ist tatsächlich einfach wichtig und ich merke einfach auch bei den, wir haben ja jetzt erfreulicherweise viele Anfängerinnen auch bekommen, dass der Umstand, ich glaube schon, dass der Umstand, dass ich eine Frau bin, es einfach auch einfacher macht, sich auf sowas einzulassen. Ja?
Glaube ich auch.
Weil einfach nicht gleich irgendwie dieses Präsentieren oder Konkurrenz oder so Empfinden entsteht und ich sage mal so, ich habe auch in den unterschiedlichsten Übungskontexten mit vielen Männern geübt, sage ich mal. Und da gibt es gute Übungspartner und dann gibt es nicht so gute Übungspartner. Und da gibt es welche, die echt fehl am Platz sind. Ja? Weil Übung bedeutet, erfordert Verantwortung und Vertrauen. Ja? Mhm. Da muss ich mich hundertprozentig auf meinen Übungspartner verlassen können. Ja? Und wenn da irgendjemand... da irgendwelche geschlechtbezogenen, unpassenden Sachen reinbringt, das geht gar nicht. Ja? Und wenn du dann nicht einen Trainer hast oder Lehrer hast, der das bemerkt und das sanktioniert auch, ja, also das ist, dann fühlt sich das schon alles nicht mehr so gut an. Mhm. Ja? Also das ist leider alles noch ein relevantes Thema. Aber wie gesagt, bei uns im Verein ist das natürlich anders, schon aufgrund der weiblichen Führung. Und es ist generell... auch die Männer, die bei uns sind, die sind da im positivsten Sinne feministisch unterstützend, ja. Das Weil es ist ja gut. Gut, ja, und es ist ja, das Miteinander ist ja wichtig. Ja? Ich will ja keine reine Frauentruppe, es muss passen. Ja? Und es muss wirklich einfach die Sache sich entfalten dürfen und der Mensch, wie auch immer, ja, ob es Mann, Frau, divers, ja, das soll keine Rolle spielen. Ja?
Sehr gut. Und jetzt ganz konkret, was muss man machen, dass man bei dir mitmachen, dabei sein kann?
Also im Verein, da meldet man sich einfach für eine Schnupperstunde an. Wir haben 4-mal in der Woche Training. Wir machen eine tolle Webseite, tosa-chuko.at. Mhm. Und da, man schreibt einfach, man nimmt einfach Kontakt auf über E-Mail oder Telefon und sagt einfach, okay, ich würde gerne zum Schnuppern kommen.
Die Trainings sind hier im Dritten?
Wir sind grundsätzlich in verschiedenen Schulklassen in Wien unterwegs. Wir sind im Dritten, im Zweiten, im 20. aktuell.
Okay.
Und dann macht man einfach so ein Schnuppertraining mit. Man kann bis zu 2 Schnuppertrainings kostenlos machen. Wenn es gefällt, dann kann man doch gerne bei uns beitreten. Und es ist auch sehr günstig, muss man sagen. Also eine Jahresmitgliedschaft kostet nur 360 Euro für 4-mal Training in der Woche. Und für Schüler, Studenten und sonstige Gründer haben wir auch Ermäßigung.
Ja, coole Sache. Ich merke beim Dominik immer, wie sehr es ihm taugt und wie viel es ihm bringt in seinem Leben. Und ja, schön, dass ihr das macht.
Ja.
Ich wünsche dir weiterhin ganz viel Erfolg bei allem, was du da tust.
Vielen herzlichen Dank.
Und dass du es auch weiterhin selber so genießen kannst.
Jedenfalls.
Und ja, vielen Dank für das super interessante Gespräch heute. Einmal ein bisschen Kunst der anderen Art.
Ja, ja, die Wegkunst. Kampfkunst ist Wegkunst. Es geht um den Prozess. Ja.
Ja. Das passt doch. Mhm. Also alles Liebe dir.
Danke dir. Danke für die Möglichkeit zu reden über mein Lieblingsthema.
Gerne.